Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Hallo.
Hallo Martin.
Stoßen wir heute wieder interessante Dinge an?
Nun, es gibt rund um dieses Thema so viele Probleme und Missverständnisse. Weißt du, manchmal muss man bestimmte Dinge 3, 4, 5, 6 oder 7 Mal machen und dann verstehen wir es immer noch nicht.
Ja.
Sehen wir also, wie es diesmal funktioniert.
Dann fange ich mit einem Gebet an. Unser himmlischer Vater, wieder sind wir hier und bitten dich um Hilfe. Bitte erleuchte unseren Verstand mit dem Heiligen Geist und segne das Gespräch in Jesu Namen. Amen.
Amen. Martin, wir sprechen wieder einmal über Bibeln. Das ist ein sehr heikles Thema, mit dem viele Emotionen verknüpft sind. Und manche Menschen sind so hartnäckig für die eine oder die andere Seite, dass das zu einem heiligen Krieg führt.
Ja, das ist wahr. Es zeigt dir aber auch, wie wichtig es ist, dass du deswegen sogar in einem Land Redeverbot hattest.
Ja.
Es ist notwendig, dass wir uns das noch einmal betrachten. Und hoffentlich können wir es gründlich und verständlich machen. Denn manchmal scheint sogar das, was wir sagen, nicht so anzukommen, wie wir es meinen.
Manchmal missverstehen die Leute, was gesagt wurde, und das ist ein Problem. Wir wählten den Titel »Die Wahrheit wird euch frei machen«. Das erinnert an den Vers 32 in Johannes Kapitel 8. »Und ihr werdet die Wahrheit erkennen«, und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist doch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, stimmt's? Du musst die Wahrheit erkennen. Und sobald du die Wahrheit erkannt hast, wird sie dich frei machen. Wenn man einmal diese wichtige Aussage hier in diesem Vers angenommen hat und verinnerlichen will, ist es dann nicht unumgänglich zu wissen, was die Wahrheit ist?
Ganz genau.
Du musst wissen, was Wahrheit ist. Denn nur die Wahrheit kann dich frei machen. Wenn du also die Wahrheit nicht kennst, bist du in der Knechtschaft.
Völlig richtig. Denn es ist genauso, wie wenn man den Menschen sagt, aus Babylon herauszukommen und man Babylon nicht definiert. Dann ist das völlig bedeutungslos. Wenn man also nicht weiß, was die Wahrheit ist oder nur denkt, dass man weiß, was sie ist,
dann steckt man in Schwierigkeiten, wenn man nicht in der Wahrheit ist, sondern nur denkt, dass man in der Wahrheit ist. Wir müssen also wissen, was die Wahrheit ist. Meinst du, dass der Teufel der Feind der Wahrheit ist?
Ja.
Er war ein Lügner von Anfang an und ist der Vater der Lügen. Er mag die Wahrheit definitiv nicht.
Nein.
Wir haben die Wahrheit in dieser ganzen Serie schon so oft definiert, dass man es kaum fassen kann. Aber lass uns das etwas detaillierter betrachten, um zu sehen, wo wir stehen. Dieses Thema Wahrheit verursacht Bestürztheit und Konflikte auf jeder Ebene. Es schafft Konflikte mit der säkulären Welt. Es schafft Konflikte mit der religiösen Welt. Und es schafft sogar Konflikte innerhalb der Denominationen, unserer eigenen mit eingeschlossen. Es muss also eine ganz große Sache sein.
Definitiv. Du sagtest gerade, dass auch Satan sich der Wahrheit widersetzt.
Er hasst die Wahrheit leidenschaftlich.
Dann müssen all seine Handlanger auch dagegen eingestellt sein.
Unbedingt. Lass uns einmal ansehen, was das Papsttum zur Wahrheit zu sagen hat. Laut der Schrift ist es sehr wichtig, die Wahrheit zu erkennen, denn ansonsten ist man doch in der Knechtschaft, richtig? Papst Franziskus, das stammt wieder aus dem Jesuit Review, das scheint eines unserer Lieblingszeitschriften zu sein. Aber nicht in einem positiven Sinn.
Nein, nein.
Nein. Papst Franziskus sagt, diejenigen, die gegenüber der Verkündigung des Evangeliums vorangingen, auf einem Bewahren der Wahrheit bestehen, haben die Kirche schon immer bedroht. So eine Aussage zu treffen ist doch sehr seltsam, stimmt's?
Ja.
Martin, sag mir, ob es einen Unterschied zwischen dem Evangelium und der Wahrheit gibt.
Es kann keinen geben. Es ist so lächerlich, etwas derartiges zu sagen. Als ob man sagen würde, die Vase steht schon da, aber sie enthält nicht die Blumen.
Okay. Wenn man Evangelium sagt, bedeutet das Wort Evangelium doch die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist doch, dass du nicht mehr länger in der Knechtschaft bist, sondern freigemacht wirst. Was war die Sache, die dich freimachen wird?
Die Wahrheit.
Also die Wahrheit bewahren ist also nicht wichtig? Das ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, ob ich alles lesen will. Sie verwenden diese kleinen Aussagen wie Bewahrer der Wahrheit, wie sie sich selbst nennen. Gibt es Bewahrer der Lüge?
Ja.
Da fragt man sich, wer der Bewahrer der Lüge auf diesem Planeten ist.
Wenn Sie so abfällig über die Bewahrer der Wahrheit reden, Satans Job war es einmal, die Wahrheit zu schützen, die Gebote zu schützen.
Ja, er war ein schimmernder Cherubim.
Er würde wahrscheinlich ähnlich abfällig über Menschen reden, die die Wahrheit bewahren.
Okay. Dann sprechen Sie über diese Christen, die beanspruchen, die Wahrheit zu bewahren. Und sie bekräftigen nachdrücklich, dass das wahre Christentum dasjenige ist, dem sie anhängen, was oft mit bestimmten Formen der Vergangenheit identifiziert wird, und dass die Lösung für die Krisen von heute eine Rückkehr ist, um nicht die Echtheit des Glaubens zu verlieren. Er spricht hier offensichtlich, verklausuliert, von der Reformation. Denn sie zitieren hier ja den Papst, stimmt's? Er sagt also, lasst uns nicht zurück zu den Tagen der Reformation gehen, als jene Leute sagten, dein Wort ist Wahrheit. Wir müssen uns an die Wahrheit halten und deshalb müssen wir uns an die Bibel halten. Nein, das haben wir jetzt hinter uns. Jetzt sind wir bei unserer Variante der Wahrheit, die zufälligerweise eine Lüge ist.
Und das ist Wahrheit.
Okay. Eine der Spuren dieser Vorgehensweise ist Unbeugsamkeit. Martin, wie flexibel kannst du sein, wenn es darum geht, dass Jesus Christus der einzige Weg zur Erlösung ist?
Da bleibt kein Raum für irgendeine Flexibilität.
Du musst da unflexibel werden. Wie gehst du mit den anderen großen Religionen auf dem Planeten um, die bestreiten, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, auf dem wir zum Vater kommen?
Dafür musst du ihn loswerden.
Du musst also flexibel werden. Du musst also die Wahrheit für die Brüderlichkeit opfern.
Ganz genau. Ja.
Okay. Diese Starrheit, wie er es nennt, ist in seinen Augen ein Fluch, ein Feind.
Ja. Du musst so flexibel werden, dass diese brüderliche Liebe, das Liebe deinen Nächsten, über Jesus Christus hinweggehen kann.
Du musst also ein Gummimensch werden. Früher nannte man einen Gummimenschen jemanden ohne Rückgrat. Mit der Verkündigung des Evangeliums konfrontiert, die uns frei macht. Aber Martin, wenn die Verkündigung des Evangeliums uns frei macht, stellt sich doch die Frage, welches Evangelium uns frei macht.
Das wahre Evangelium.
Okay. Was sagte Jesus, was uns frei macht?
Die Wahrheit. Wir sind wieder einmal an diesem Punkt.
Wir stecken in Schwierigkeiten. Wir haben da Probleme. Die uns froh macht. Was macht uns froh? Dass wir frei von der Knechtschaft der Wahrheit sind?
Nein.
Das sagt er doch.
Ja, ganz genau.
Okay. Diese Leute sind steif. Immer diese Unnachgiebigkeit. Du musst dieses tun, du musst jenes tun. Starrheit ist typisch für diese Leute. Martin, wenn es um die Stellung Christi geht, als Mittler des Bundes, als Erlöser der Welt, als die Gerechtigkeit der Heiligen, gibt es da irgendeinen Spielraum für Flexibilität?
Nein, überhaupt keiner. Sogar wenn du zum anderen Bestandteil der Wahrheit gehst, nämlich zum Gesetz, kannst du bei Du sollst nicht stehlen eine Flexibilität haben?
Nach Thomas von Aquin schon. Und laut ihnen ist er ein Heiliger.
Dann kannst du an ihren Früchten sehen, wohin dich das führt.
Okay. Die neuen Verkündiger wissen nicht, was Demut ist. Dann kommt das Wort, das er so gerne benutzt. Brüderlichkeit. Dieses Dokument, das er über Brüderlichkeit schrieb, wurde von einer anderen großen Weltreligion unterzeichnet, die abstreitet, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, richtig?
So ist es.
Das ist Flexibilität. Aber ist es auch Wahrheit?
Ganz und gar nicht.
Nicht nach der Definition der Bibel.
Okay.
Diese Demut und Flexibilität ist der Pfad des sanftmütigen und gehorsamen Vertrauens. Die neuen Verkündiger kennen weder Sanftmut noch Gehorsam. Vertrauen wem gegenüber?
Das ist die Frage. Denn wer definiert diesen Gehorsam und diese Demut? Wohl nicht die Bibel.
Offensichtlich macht er das. Er ist da wohl sehr fröhlich und er hat große Pläne zur Brüderlichkeit auf Kosten der Wahrheit. Das ist eine sehr ernste Sache. Um überhaupt mit so etwas daherzukommen, muss man, fürchte ich, ein Jesuit sein. Lass mich zu unseren eigenen Kirchen kommen. Das war die Aussage vom Präsidenten der Generalkonferenz, Robert Pearson, bei seiner letzten Ansprache als Präsident der Generalkonferenz in der Generalkonferenz im Jahr 1978. Nur um zu zeigen, dass ein paar dieser Dinge sogar ihren Weg in unseren Reihen finden können. Ich werde jetzt nicht das ganze Dokument lesen, denn es ist ziemlich lang, aber wir können einen Link dazu setzen. Wir werden einiges zusammenfassen und einiges davon lesen. Ein ernstlicher Aufruf vom scheidenden Präsidenten der Generalkonferenz, den er vor der Jahresversammlung am 15. Oktober 1978 hielt. Zitat: Das wird das letzte Mal in meiner gegenwärtigen Rolle sein, dass ich vor der weltweiten Leitung meiner Kirche, eurer Kirche, unserer Kirche stehe und ich möchte euch ein paar Worte mit auf den Weg geben. Bruder Pearson fährt dann fort zu beschreiben, wie er eine Kirche selbstgefällig werde und ihren Kompass verlieren kann, sobald sie von einem sektenhaften Ansehen zu einem völlig akzeptierten Kirchenstatus mit weltlicher Anerkennung gelangt ist. Also wird weltliche Anerkennung ein Problem, richtig?
Ja, damit man von der Welt akzeptiert wird.
Dann stellt er fest, Brüder und Schwestern, das darf der Kirche der Sieben-Tags-Adventisten nie passieren. Das wird der Kirche der Sieben-Tags-Adventisten nie passieren. Das ist nicht einfach irgendeine Kirche. Es ist Gottes Kirche. Es ist also ein Aufruf. Das sollte nicht passieren. Warum macht er das? Denn es passiert ja schon, richtig? Geschwister, es gibt schon subtile Kräfte, die anfangen, sich zu rühren. Bedauerlicherweise gibt es in der Kirche jene, die die Inspiration der Bibel kleinreden. Martin, bekämpft man damit die Wahrheit?
Ja.
Okay. Wo sind diese Leute? Bedauerlicherweise gibt es jene in der Kirche, die die Inspiration der Bibel kleinreden, die die ersten 11 Kapitel des ersten Buch Mose verachten, die die kurze Erdgeschichte der Erde im Geist der Weissagung in Frage stellen. Wir haben uns damit öfters befasst, Martin. Und anscheinend begegnet man diesem Krieg immer und immer wieder. Denn schon damals kämpfte man gegen die kurze Geschichte der Erde. Es scheint so, dass sie es jetzt perfektioniert haben und anscheinend mit jedem im Krieg stehen, der daran festhält. Also das junge Alter der Erde. Und die subtil und nicht so subtil den Geist der Weissagung angreifen. Es gibt einige, die auf die Reformatoren und zeitgenössischen Theologen als Quelle und Norm für die Lehre der Siebenten-Tags-Adventisten zeigen. Also einige von ihnen scheinen die höheren Kritiker zu lieben, mit ihnen mitzulaufen und mit offenen Armen das, was jene sagen, anzunehmen. Dann gibt es die, die angeblich der abgedroschenen Phrasen des Adventismus müde sind. Es gibt auch solche, die die Standards der Kirche vergessen möchten. Das beinhaltet Dinge wie die Gesundheitsreform, die Kleidungsreform und so weiter. Es gibt jene, die begehrlich sind und gerne die Gunst der Evangelikalen hofieren. Evangelikale Bewegungen, die Ökumene, all diese Dinge. Jene, die gerne die Rolle eines Volks des Eigentums abwerfen und jene, die gerne den Weg der säkulären, materialistischen Welt gehen möchten. Meine mitstreitenden Leiter, liebe Brüder und Schwestern, lasst das nicht passieren. Ich appelliere an euch, so ernstlich, wie ich es diesen Morgen nur kann, lasst das nicht geschehen. Martin, geschieht das?
Es ist schon geschehen und geschieht immer noch.
Befinden wir uns oft mitten in diesem Krieg? Ich appelliere an die Andrews University, an das Theologische Seminar, an die Loma Linda Universität, lasst das nicht passieren. Wir sind keine Siebenten-Tags-Anglikaner und keine Siebenten-Tags-Lutheraner. Wir sind Siebenten-Tags-Adventisten. Das ist Gottes letzte Kirche mit Gottes letzter Botschaft. Dieser Krieg tobt weiter. Und die Menschen müssen sich für den einen Weg oder den anderen entscheiden. Und die Wahrheit ist darin verwickelt. Die Inspiration der Bibel ist darin verwickelt. Das junge Alter der Erde ist darin verwickelt. Der Geist der Weissagung ist darin verwickelt. All diese Themen, die Ökumene ist darin verwickelt. Akkreditierung ist darin verwickelt. All diese Themen. Wenn du in irgendeiner dieser Fallen gerätst, kann jeder von ihnen dich von der Wahrheit wegreißen?
Genau das passiert dann.
Er fährt fort, ihr seid die Männer und Frauen, die Leiter, auf die Gott zählt, dass die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten Gottes Gemeinde der Übrigen bleibt, die Kirche, die Gott dazu vorhergesehen hat, zu siegen. Die Dienerin des Herrn sagt, fürchterliche Gefahren liegen vor denen, die in Gottes Werk Verantwortung tragen. Der Gedanke an diese Gefahren lässt mich erzittern. Und in Hesekiel 22, Vers 30 lesen wir, und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauern zumauern und vor mir in den Riss treten könne für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte. Liebe Mitstreiterinnen in der Leitung, ich glaube heute Morgen, dass Gott nach Männern und Frauen sucht, nach unerschütterlichen Leitern, nach Männern und Frauen, die Gottes Kirche und Gottes Wahrheit mehr als ihr Leben lieben, um zu sehen, dass diese Kirche unter Gott den Weg bis zum Gottesreich geht. Die vor uns liegende Aufgabe wird nicht leicht sein. Wenn ich diesen Morgen die Bibel und den Geist der Weissagung richtig verstehe, liegt eine Zeit der Trübsal vor uns, eine herausfordernde Zeit, wie sie diese Kirche und diese Welt noch nie zuvor gekannt hat. Mittlerweile haben wir die Vorläufer schon erlebt.
Jedem, der das Gegenteil meint, sage ich, ich weiß nicht, auf welchem Planeten du lebst.
Nun, Martin, lass uns zur Definition der Wahrheit in der Bibel zurückgehen, die wir schon so oft besprochen haben. Lass es uns nur in dem Licht dessen betrachten, was wir jetzt besprechen. Johannes Kapitel 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Allein diese Aussage ist die kontroverseste Aussage in der Bibel. Sie ist an sich verantwortlich für die Zerstörung und den Krieg zwischen Interessengruppen auf dieser Welt, die wir erst verstehen werden, wenn die Bücher des Gedenkens aufgetan werden. Wie viele Millionen und Abermillionen haben wegen dieser Aussage alleine Leben verloren?
Wahrscheinlich lassen sich die meisten Kriege darauf zurückführen.
Jetzt mag manch einer sagen, warum hast du es dann hineingestellt, Gott? Denn wenn es nicht mehr drinnen steht, hat man die Wahrheit nicht mehr.
Richtig, das wollte ich auch sagen, denn alle Wahrheit hängt an diesem Vers.
Okay, er ist die Wahrheit. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Okay.
Nimmt der Islam diesen Vers an?
Nein.
Nimmt der Buddhismus ihn an?
Nein.
Nimmt der Hinduismus ihn an?
Nein.
Nimmt der Schamanismus ihn an? Nimmt der Zoroastrismus ihn an? Nimmt die New Age-Bewegung ihn an?
Nein.
Nimmt der Katholizismus ihn an?
Nein.
Nein, sie glauben an die Brüderlichkeit. Wer nimmt ihn also an?
Nur die Leute, die an der Wahrheit festhalten.
Die Fanatiker, die starr Unbeweglichen.
Genau.
Die doch rückgratslos werden sollten, stimmt's? Laut dem Gentleman im Vatikan. Gut. Jesus ist der Weg und die Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Es ist interessant, dass Jesus auch das Wort ist.
Das stimmt.
Man kann also das Wort nicht von Jesus trennen.
Wenn man Jesus wegnimmt, hat man keine Wahrheit, denn man hat das Wort nicht.
Wessen Wort hast du dann? Das Wort eines X-Beliebigen, stimmt's? Könntest du es dann verändern?
Ja,
aha.
So machen sie es ja.
Ist es nicht interessant? Wenn man den Ersten wegnimmt, kann man das Wort verändern.
Aber mit den Geboten ist es das Gleiche. Wenn man die Autorität Jesu im vierten Gebot wegnimmt, dann kann man mit dem Rest der Gebote machen, was man will.
Stimmt. Jeder, der sich am Wort zu schaffen macht, macht sich an der Wahrheit zu schaffen und verfälscht daher Jesus. Denn es wird auch das Zeugnis Jesu genannt.
So ist es.
Was ja der Geist der Weissagung ist.
Woher kommt er? Wieder von Jesus.
Okay. Martin, wir stecken hier in Schwierigkeiten. Ich hoffe, dass du begreifst, dass die rückgratlose Brüderlichkeitshaltung um jeden Preis in diesem Krieg ein Problem ist und starre Unbeugsamkeit für die Erlösung unbedingt notwendig ist. Ich denke nicht, dass der Vatikan diese Aussage mögen wird.
Nein, sie sagen, dass das Problem mit der Welt ist und schon immer war.
Ja, als nächstes kommt Psalm 119. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Oder der Vers 151. Du bist nahe, o Herr, und alle deine Gebote sind Wahrheit. Das sind also die Definitionen der Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, das Wort ist die Wahrheit und das Gesetz ist die Wahrheit, die Gebote, um genauer zu sein. Lass uns das Erste betrachten. Martin, ganz egal, was wir sagen, wir stecken immer in Schwierigkeiten. Wir werden es von allen Seiten abbekommen, sogar von innerhalb.
Nun, die Bibel sagt auch, dass das passieren wird. Und der Geist der Weissagung macht es auch ganz deutlich. Wenn du also die Wahrheit hochhalten willst, hast du das zu erwarten.
Der Stein, der verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Glaub nicht, dass ich gekommen bin, um den Frieden zu bringen, sondern es wird Zwietracht geben, stimmt's? Nun gut, Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist eine brillante Weise, es auszudrücken. Denn man hat Christus als das Wort darin eingeschlossen.
Ja.
Und er wird dabei zu Gott erklärt.
Ganz genau. Und das von Ewigkeit her. Im Anfang war Gott, war das Wort.
Damals, als die Bibel der Zeugen Jehovas herauskam und sie diesen Vers aufgrund von Westcott und Hort und einigen jesuitischen Gelehrten zu einem Gott kleingeschrieben veränderten, gab es einen großen Aufruhr. Und sie machten nur eine Handvoll Veränderungen. Wenn sie sich heute die Bibelausgaben ansehen würden und die Veränderungen, die in den modernen Übersetzungen vorgenommen wurden, nun, ich denke, dass diese alten Pioniere in ihren Gräbern rotieren würden. Aber weißt du, die Zeit hat ihre Wege, das zu bedecken, was einmal sehr eindeutig war, sodass es heute sehr undurchsichtig wird.
Das ist wahr.
Was ist mit Johannes 14, Vers 6? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Lass uns das erneut lesen, denn es ist ein Schlüsselvers. Hier ist eine Aussage aus Letters and Manuscripts. Christus ist Gott wie auch Mensch. Das ist schnörkellos eindeutig. Er, der mit dem Vater war, schon bevor die Welt existierte, wurde Fleisch und lebte unter uns. Wir können seine Herrlichkeit sehen. Und die Herrlichkeit ist sein Charakter. Die den Sohn Gottes annehmen, werden Söhne Gottes. Sie sind seine geistlichen Kinder, wiedergeboren in Gerechtigkeit und wahrer Heiliger erneuert. Ihr Denken ist verändert. Mit klarerem Blick sehen sie ewige Realität. Sie sind in Gottes Familie aufgenommen und sie werden seinem Ebenbild gleichgestaltet, von seinem Geist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert. Vom Hegen der größten Liebe für das Ich kommen sie dahin, die größte Liebe für Gott und für Christus zu haben.
Okay.
Gut. Diese Aussage gleich zu Anfang. Christus ist Gott wie auch Mensch. Was macht der Koran daraus?
Das werden sie wegwerfen.
Wir haben damit ein ernstes Problem, richtig? Hier ist noch eine Aussage aus dem Manuskript 101. Er war Gott gleich, unendlich und allmächtig. Er ist der ewige, aus sich selbst existierende Sohn. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Er ist von aller Ewigkeit her und er ist aus sich selbst existierend. Er wurde nicht geschaffen.
Nein. Das kann er nicht sein.
Er wurde nicht hervorgebracht. Er ist der ewige, aus sich selbst existierende Sohn. Eine sehr komplexe Vorstellung, mit der man hier zu ringen hat. Ein weiteres Statement aus dem Review and Herald von 1905. Von Ewigkeit her, während Gottes Wort über das Menschsein Christi spricht, als er auf dieser Erde war, spricht es ebenso entschieden hinsichtlich seiner Präexistenz. Das Wort existierte als göttliches Wesen, ja sogar als der ewige Sohn Gottes in Verbindung und Einheit mit seinem Vater. Von Ewigkeit her war er der Mittler des Bundes, der eine, in dem alle Völker der Erde, sowohl Juden wie Heiden, gesegnet werden sollten, wenn sie ihn annehmen würden. Das ist eine Bedingung. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Bevor Engel oder Menschen geschaffen wurden, war das Wort mit Gott und war Gott. Das ist einfach ein Echo dessen, was Johannes in seiner Einleitung aussagte. Okay, lass uns auch im Hebräerbrief aufgreifen. Kapitel 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das ist ebenfalls eine wunderschöne Aussage in der Schrift. Wenn wir nun diese Aussage besprechen, finden wir eine Erörterung zu genau dieser biblischen Aussage im Review and Herald von 1907. Hier wird die Position von Jesus Christus in Bezug zu seinem Vater vor Augen geführt. Während sie eins in ihren Absichten und eines Sinnes sind, sind sie doch zwei Persönlichkeiten. Sollten wir daraus nicht lernen, dass es unter Gläubigen eine Einheit geben sollte? Das ist ein interessanter Punkt, stimmt's? Wenn es eine Einheit zwischen Vater und Sohn gibt, sollte die Möglichkeit bestehen, dass unter uns Einheit herrscht, wenn unser Denken sich auf Wahrheit gründet.
Ganz genau. Auch wenn wir unterschiedliche Persönlichkeiten haben.
Ja. Sollten wir daraus nicht lernen, dass es unter Gläubigen eine Einheit geben sollte? Es gibt keinen Grund, warum jemand das Gefühl haben muss, dass es notwendig ist, dass er andere auf die genau gleiche Linie seiner Persönlichkeit bringen muss. Solange wir den Versuchen Satans unterworfen sind, solle jeder von uns alles haben, wie er es vermag, um eine richtige Beziehung mit Gott aufrechtzuerhalten, damit Christus für uns sein versöhntes Werk verrichten kann. Wenn wir uns auch in der Art unserer Worte und im Ausdruck unserer Individualität unterscheiden mögen, können doch durch das Opfer Christi unsere Worte geheiligt und unsere Charaktere gereinigt werden. Wir müssen also eines Sinnes sein. Wie kommt man dazu, eines Sinnes zu sein?
Du musst dafür die gleiche Grundlage haben, denselben Anker.
Du musst dafür auf dem gleichen Fundament stehen. Deine Persönlichkeit ist also anders, weil wir Individuen sind. Und keiner fordert dich auf. Gott fordert auch nicht von dir, deine Persönlichkeit aufzugeben. Aber deine Kenntnis über das, was Wahrheit ist, muss auf einer sehr soliden Grundlage stehen. Okay. Lass uns den Heiligen Geist mit dazu nehmen. Der Tröster, den Christus versprochen hatte, sobald er in den Himmel aufgefahren war, ist der Geist in der Fülle der Gottheit, der die Kraft der göttlichen Gnade allen sichtbar macht, die Christus als persönlichen Heiland angenommen haben und an ihn glauben. Es gibt drei lebendige Personen des himmlischen Trios im Namen dieser drei großen Mächte: Vater, Sohn und Heiliger Geist, werden jene, die Christus durch einen lebendigen Glauben annehmen, getauft. Diese Mächte werden mit den gehorsamen Untertanen des Himmels in ihrem Bemühen zusammenarbeiten, das neue Leben in Christus zu leben. Martin, jeder, der diesen Punkt bestreiten will, muss nicht nur mit der Schrift streiten, die sagt, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie müssen auch mit dieser Aussage streiten, aber sie sollen bitte nicht mit dir oder mit mir streiten, denn so steht es da.
So ist es.
Und das sagt die Schrift.
Ich möchte dazu erwähnen, dass es einige Debatten wegen dieser Aussagen gibt, dass sie nicht von Ellen White selbst wären. Aber wir werden ein Dokument anfügen, das das Ellen White Estate herausgegeben hat. Da hat man ihre eigene Handschrift.
Ja.
Es gibt ein paar Aussagen, die genau das sagen.
Ja, wir können nicht bestreiten, dass es in ihrer originalen Handschrift ist. Und übrigens ist es das, was die Schrift dazu sagt.
So ist es. Das sagt die Schrift.
Der präexistente, aus sich selbst existierende Sohn Gottes. Ein Artikel aus Science of the Times. Christus ist der präexistente, aus sich selbst existierende Sohn Gottes. Wenn er von seiner Präexistenz spricht, nimmt er unsere Gedanken endloses Zeitalter zurück. Er versichert uns, dass es keine Zeit gab, in der er keine enge Gemeinschaft mit dem ewigen Gott hatte. Er, dessen Stimme die Juden damals zuhörten, war mit Gott gewesen als einer, der mit ihm gewesen war. Er war Gott gleich, unendlich und allmächtig. Er ist der ewige, aus sich selbst existierende Sohn. Es gab also niemals eine Zeit, als es ihn nicht gab.
Nein, und das ist traurig, wenn man Jesus herabstufen will.
Wenn man sich bemüht, Jesus herabzustufen, dann fällt der ganze Erlösungsplan auseinander. Lass uns das ganz klar herausstellen, denn das ist ein ganz kontroverses Thema. Betrachten wir uns die katholische Sichtweise von Christus. Der Katholizismus behauptet, dass Jesus Christus generiert wurde. Hier hat man die Seite www.catholic.com. Hier sind ihre Punkte. Der Vater zeugt aktiv und ewig den Sohn. Das widerspricht dem, was wir gerade gelesen haben.
Genau, denn er ist aus sich selbst existierend, ewig und war schon
von Ewigkeit her. Sie behaupten also, dass der Vater den Sohn aktiv und ewig als Sohn zeugt, was die Person Gottes des Vaters ausmacht. Also war der Vater da und zeugte den Sohn.
Das ist katholisches Denken.
Der Sohn wird passiv vom Vater gezeugt, der die Person des Sohnes ausmacht. In gewisser Weise machen sie aus Christus ein gezeugtes Wesen. Punkt 3. Vater und Sohn hauchen aktiv den Heiligen Geist in der einen Verbindung innerhalb des Innenlebens Gottes, das keine Person darstellt.
Within the inner life of God that does not constitute a person.
Das tut es nicht, denn Vater und Sohn sind schon als Person in der gegenseitigen Verbindung in den ersten beiden Beziehungen dargestellt. Darum lehrt der katholische Katechismus 240, die zweite Person der gesegneten Dreifaltigkeit ist der Sohn nur in Verbindung zu seinem Vater. Der Heilige Geist wurde laut dem Katholizismus gehaucht. Das kommt von dem Wort Atem. Das bedeutet, Jesus hauchte und der Vater hauchte und das hauchte den Heiligen Geist. In einem gewissen Sinn ist also der Heilige Geist auch keine eigenständige Person oder Wesen, sondern ist eine Konsequenz des Hauchens. Der Heilige Geist ist passiv vom Vater und dem Sohn gehaucht und macht die Person des Heiligen Geistes aus. Tatsächlich ist der Vater der einzige wahre Gott, der den Sohn zeugt, die zusammen den Heiligen Geist hauchen. Das ist die katholische Lehre.
Das ist die katholische Lehre von der Trinität oder Dreifaltigkeit.
Ja. Nun gut, sie fahren fort. Wir sollten die Unterscheidung zwischen dem zeugenden Vorgehen, das den Sohn ausmacht, und dem hauchenden Vorgehen, das den Heiligen Geist ausmacht, beachten. Ich finde es so schwer, das auszusprechen, aber in diesem Dokument heißt es, der heilige Thomas von Aquin. Lesen wir es also, wie es da steht, auch wenn es schwerfällt. Wie der heilige Thomas von Aquin erklärt und die Schrift offenbart, dass der Sohn der einzige Eingeborene vom Vater ist. Da zitieren sie Johannes. Es wird in Johannes 1, Vers 1 auch gesagt, dass er vom Vater als das Wort ausging.
Aber in Johannes 1, Vers 1
heißt
steht
das nicht.
Dort steht, er war mit Gott und
ja,
nicht von Gott.
Wenn es heißt, ich bin vom Vater ausgegangen, heißt das Wort in der Bibel para. Daher haben wir unser Wort parallel, das bedeutet an der Seite von und nicht im Sinne eines Herauskommens.
Ja, nicht so wie Eva aus der Rippe gemacht wurde. Es ist nicht das gleiche Wort.
Dieser zeugende Vorgang ist einer des Zeugens, aber nicht so wie ein Hund einen Hund zeugt oder ein Mensch einen Mensch zeugt. Das ist ein intellektuelles Zeugen und wie das Wort passenderweise vom Wissenden hervorgeht und währenddessen zur gleichen Zeit im Wissenden verbleibt. Also Martin, das beraubt Jesus Christus, das tatsächliche Wort zu sein. Er ist dabei nur insofern das Wort, dass er aus dem Vater hervorgeht. Es leugnet genau genommen die Individualität, die absolute Individualität von Christus als dem Sohn. Daher geschieht dieser Vorgang oder das Zeugen des Sohns innerhalb des Innenlebens Gottes. Darin sind nicht zwei Wesen verwickelt, vielmehr zwei Personen, die von der Beziehung her unterscheidbar sind, während sie immer eins im Wesen bleiben. Was man hier bekommt, ist ein Gott mit vielen Köpfen. Der Heilige Geist geht vom Vater und vom Sohn hervor, aber nicht in einem zeugenden Sinne, vielmehr in einer Hauchung. Das Wort Spiration kommt vom lateinischen Wort für Geist oder Atem, Hauch. Jesus hauchte sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Johannes 20, Vers 22. Das ist also katholische Lehre. Und viele in der protestantischen Welt haben eher das verinnerlicht als das, was die Schrift sagt, was ebenfalls von dem unterstützt wird, was der Geist der Weissagung zu sagen hat. Martin, der Katholizismus glaubt, dass Jesus generiert war. Lass uns einen Vers ansehen, wo das ein ganz interessantes Thema wird. Wenn man zu Matthäus 1, Vers 18 geht, haben gnostische Schreiber im Griechischen nur einen Buchstaben verändert, um aus Christus ein geschaffenes Wesen zu machen, dessen Ursprung bei seiner Geburt lag. Diese Perversion findet man nur in folgenden Manuskripten: P1, dem Sinaiticus, Vaticanus, in 6 Majusseelen und ein paar Minuskeln. Fast alle der modernen Übersetzungen wagen es nicht, diese Perversion hineinzunehmen, sondern folgen eher dem Textus Receptus als ihren bevorzugten ältesten Manuskripten, wie sie sie gerne nennen. Die von Jesuiten inspirierte Douai-Bible ist natürlich nicht so zimperlich. Zeigen wir das doch.
Weißt du, für mich ist das ein sehr interessanter Vorgang. Die neuen Übersetzungen sagen dir ständig, wir müssen uns an die Manuskripte halten, aber zu diesem Thema nehmen sie den Mehrheitstext.
Ja, weil sie wissen, dass sie mit der christlichen Welt Probleme bekommen würden.
Ja, sie stehen also nicht einmal fest zu ihrer eigenen Überzeugung.
Sehen wir es uns doch an, Martin. Matthäus 1, Vers 18 in der King James oder Schlachter, also nach dem Textus Receptus. Die Geburt Jesus Christi, das griechische Wort ist Genesis mit zwei N, aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Matthäus 1, Vers 18 in der Douai-Version wird nur ein Buchstabe verändert. Mit der Generierung Jesu Christi, kannst du die katholische Lehre sehen? Das Griechische dafür wäre Genesis. Sie lassen also ein N aus und das verändert die ganze Bedeutung. Die Elberfelder übersetzt hier: Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden vom Heiligen Geist. Martin, Sie haben einen Buchstaben verändert und haben damit die ganze Existenz Jesu Christi verändert und seine Präexistenz entfernt.
Das ist ein trauriger Sachverhalt.
Ist es nicht ein trauriger Sachverhalt, der im Gegensatz zu der großen Wolke an Zeugen da draußen steht, dass sogar die Übersetzer der modernen Bibeln es nicht wagen, das hineinzunehmen? Sehen wir uns etwas anderes an. Die Gleichheit des Sohnes mit dem Vater in 1. Timotheus 3, Vers 16. Nestle Allen gibt: Gott ist offenbar geworden im Fleisch, als er ist offenbar geworden im Fleisch. Wieder. Man findet die moderne Übersetzung, die der Richtlinie von Nestle Allen folgen. Und diesen Vers zu er oder der offenbart wurde im Fleisch ändern. Diese Wiedergabe stützt sich auf 5 Majuskeln, wovon der Sinaiticus das Vorzeigestück ist. Und einige Minuskeln und ignoriert im Gegensatz dazu die große Wolke an Zeugen. Das öffnet die Tür, dass Jesus nur ein geschaffenes Wesen ist, wie die Gnosis es gerne hätte. Und wie es die offizielle katholische Lehre andeutet. Die NIV und die Neue Luther folgen Nestle Allen. Er ist offenbart im Fleisch. Und in 1. Timotheus 6, 14 bis 15 gibt es eine weitere interessante Veränderung, die wir zuerst in der King James Version lesen wollen. Dass du diese Gebote unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, wer der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herren ist. So steht es in der King James Version. Lass uns das noch einmal lesen, Martin. Dass du dieses Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Martin, über wen spricht der Vers im Kontext?
Jesus Christ. Okay.
Welche zu seiner Zeit zeigen wird, wer der Glückselige und Alleingewaltige, der Könige der Könige, worüber spricht er?
Jesus Christus.
Und der Herr der Herren ist. Über wen spricht er hier?
Immer noch Christus.
Im Kontext befasst sich dieser Text mit Jesus Christus, mit dem Sohn. Lass uns das in der NIV lesen. Bewahre diese Gebote unbefleckt und untadelig bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Bis dahin ist es gleich, aber jetzt kommt's. Das wird Gott zu der von ihm bestimmten Zeit geschehen lassen, Bindestrich, Gott, der selige und alleinige Herrscher, der König der Könige und Herr der Herren. In ihrem Kontext ist es möglich, dass diese Verse sich jetzt auf den Vater beziehen können. Aber der Titel König der Könige gehört im Neuen Testament allein Jesus Christus und so wird es auch in der King James wiedergegeben. Jedoch fügt die NIV das Wort Gott im Vers 15 zweimal hinzu, obwohl es nicht im Original steht, sodass Jesus in diesen Versen seine Stellung und seines Titels beraubt wird. Das ist eine ernste Sache.
Genau, daher kommt dann die Lehre, dass er ein geschaffenes Wesen ist.
Ist das ein Versuch, katholische Lehre einzuschmuggeln?
Ja.
Würdest du das so sagen? Ich würde das schon denken. Nun gut, belassen wir die Diskussion dabei, was Jesus anbelangt. Aus der Bibel ist es ganz offensichtlich, dass Jesus von Anfang an da war. Das ist ein schwer verständliches Konzept, aber so sagt es die Schrift. Er ist dem Vater gleich. Para, von der Seite des Vaters. Ewig eines Sinnes mit dem Vater, aber zwei Wesen und der Heilige Geist ist Teil dieses himmlischen Trios. So sagt es die Bibel.
Und jeder hat seine Aufgabe. Wenn man Jesus in irgendeiner Form von dem, was die Bibel uns über ihn sagt, herabstuft, dann hätte er nicht kommen können, um uns von der Sünde zu retten.
Martin, lass uns den zweiten Aspekt der Wahrheit betrachten. Das Wort ist Wahrheit. Wenn wir über das Wort sprechen, sprechen wir doch von der ganzen Bibel, richtig? Das könnte also ein ziemlich langwieriger Prozess werden. Versuchen wir also, es so schmerzlos wie möglich zu machen. Wenn das Wort Gottes studiert, begriffen und befolgt wird, wird helles Licht in die Welt leuchten. Wenn wir neue Wahrheiten aufnehmen und akzeptieren, werden sie uns immer fester an Jesus binden. Was bindet uns an Jesus?
Die Wahrheit.
Wo finde ich sie?
In der Bibel, im Wort.
Und wenn ich sie glaube, zeige ich damit, dass ich Gott glaube und nicht der Schlange. Sagt ihr nicht die Schlange, sollte Gott wirklich gesagt haben?
Ja.
Und dann verdreht sie seine Worte?
Ja.
Ist es also möglich, dass dieselbe Schlange fragt, sollte Gott wirklich gesagt haben und dann die Handschriften so verändert, dass sie etwas anderes sagen? Wäre das möglich?
Ja, das ist möglich und alle, die darauf folgen, werden genau das Gleiche tun. All diese Übersetzungen.
Die Bibel und nur die Bibel allein soll die Grundlage unseres Glaubens sein. Nur durch sie erreichen wir Einigkeit. Alle, die sich diesem heiligen Wort beugen, werden übereinstimmen. Martin, ist es wichtig, dass wir das richtige heilige Wort haben?
Wenn du übereinstimmen willst, schon.
Okay.
Und wenn du mit der Wahrheit übereinstimmen willst.
Unsere Bemühungen dürfen nicht von unseren eigenen Einstellungen und Ideen gesteuert werden. Der Mensch ist fehlbar, aber das Wort Gottes ist unfehlbar. Lasst uns den Herrn erheben, anstatt dauernd miteinander zu streiten. Lasst uns Anfeindungen begegnen wie unser Meister, indem wir sagen, es steht geschrieben. Lasst uns das Banner erheben, auf welchem geschrieben steht, die Bibel ist die Grundlage unseres Glaubens und Lebens. Es ist sehr wichtig, dass ich weiß, was die Bibel sagt. Und es ist sehr wichtig, dass ich eine Bibel habe, die sagt, was Gott sagt.
Richtig.
Lass uns sehen, ob es möglich ist, in diese Sache Verwirrung zu bringen. Wir haben uns schon oft damit beschäftigt, aber lass uns das noch einmal um der Eindeutigkeit willen zeigen. Die Gemeinden der Waldenser oder Wodwa glichen in ihrer Reinheit und Schlichtheit des Gemeinde zu den Zeiten der Apostel. Indem sie die Oberherrschaft des Papstes und seiner Würdenträger verwarfen, hielten sie die Heilige Schrift für die höchste und einzige unfehlbare Autorität. Ihre Prediger folgten dem Beispiel ihres Meisters, der nicht gekommen war, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Sie weideten die Herde Gottes, indem sie auf die grüne Aue und zu dem frischen Wasser seines heiligen Wortes führten. Weit abgelegen von den Denkmälern weltlicher Pracht und Ehre versammelt sich das Volk nicht in staatlichen Kirchen oder großartigen Kathedralen, sondern im Schatten der Gebirge, in den Alpentälern oder in den Zeiten der Gefahr in dieser oder jener Felsenfeste. Um den Worten der Wahrheit aus dem Munde der Diener Christi zu lauschen. Die Geistlichen predigten nicht nur das Evangelium, sie besuchten auch die Kranken, unterrichteten die Kinder, ermahnten die Irrenden und versuchten, Streitigkeiten zu schlichten und Eintracht und brüderliche Liebe zu fördern. In friedlichen Zeiten wurden sie durch die freiwilligen Gaben des Volkes unterhalten, doch gleich Paulus, dem Zeltmacher, erlernte jeder ein Handwerk oder einen Beruf, durch den er im Notfall für seinen eigenen Unterhalt sorgen konnte. Laut des Geistes der Weissagung waren sie die Wächter des wirklichen, wahren Gottes und nicht die stolze Hierarchie in Rom. Es gab zwei Sätze an Manuskripten. Die moderne Bibelversion unterscheiden sich vom Textus Receptus, den die Waldenser hatten, und den die Ostkirchen hatten, den die byzantinischen Kirchen hatten und den die Reformatoren der Welt gaben.
Er kommt also schon aus der Zeit vor der Reformation. Dieses Gerede, dass der Textus Receptus erst aus der Zeit von 1520 stammt,
lass uns ganz deutlich machen, die originalen Manuskripte, die Autograph oder Urschrift genannt werden, existieren nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Alles, was wir haben, sind Kopien. Sie wurden von den Originalen abgeschrieben und an die jeweiligen Kirchen geschickt. Es gab also viele Kopien der Urschrift. Martin, wenn ich ein Rezept habe, lass es mich noch einmal erklären, wenn ich ein Rezept habe und ich es an meinen Freund schicke, so sollst du es machen. Das ist das Originalrezept. Und der Freund sagt dann, wow, das ist ein wunderbares Rezept. Das schicke ich meinem Onkel in Deutschland. Und der Onkel sagt, meine Familie ist in die Vereinigten Staaten ausgewandert, ich schicke das Rezept in die USA. Und die dort sich entscheiden, oh, das verschicken wir an all unsere Verwandten. Schließlich geht es an Freunde und Nachbarn und am Ende gibt es tausend von Kopien des Originalrezepts. Jetzt taucht ein Fälscher auf, der beschließt, ich werde das Rezept verändern. Ich werde diese Zutat durch jene Zutat austauschen und er schickt das auch herum. Irgendwann sagt jemand, aber das ist eine gefälschte Kopie. Wie wissen wir jetzt, welche davon das echte ist? Denn jeder wird doch sagen, nein, das ist das Richtige.
Ganz genau.
Jetzt vergleicht man diese neue mit der großen Wolke an Zeugen, die das Gegenteil besagen. Dann kann man daraus schließen, dass dieses Neue eine Fälschung sein muss. Aber im Fall der Bibelübersetzung heißt es, nun aber das Älteste, das wir finden können, ist dieses hier. Aber es gibt nur die eine Kopie. Oh, jetzt gibt es eine zweite. Wir haben hier ein kleines Minuskel und dort ein Majuskel gefunden, die das stützen. Jetzt haben wir schon 5 oder 6, die sagen, dass das das Richtige ist. Aber es gibt 10.000, die sagen, dass es nicht das Richtige ist.
Aber weil es älter ist, ist das verlässlicher.
Ja,
so wird
das
argumentiert.
Ist das Argument. Aber es ist ein sehr ärmliches Argument.
Das lässt sich einfach erklären. Wegen des ganzen Abschreibens wurde das aktuell gehalten.
Ja.
Und das, was älter war, wurde nicht verbreitet.
Nein, das wurde es nicht.
Aber dass es ein älteres war, bedeutet, dass es nicht genutzt und nicht verbreitet wurde.
Ganz recht. Also Martin, wenn dieses Rezept in der ganzen Welt verbreitet wurde und jeder das Rezept hatte und es plötzlich ein neues Rezept gibt, das herauskommt, werden einige sagen, aber weißt du, dieses alte Rezept ist erprobt und bewährt. Jeder hat das gleiche Rezept. Jenes ist ein neues Rezept. Das wird eine Diskussion verursachen. Moderne Bibelversionen unterscheiden sich vom Textus Receptus an so vielen Stellen, dass es unmöglich ist, eine schlüssige Lehre aus einem Studium dieser Verdrehungen herauszuarbeiten. Hier folgt eine kurze Zusammenfassung der vielen Veränderungen, Auslassungen und Hinzufügungen, die man diesen Versionen finden kann. Martin, ich habe das niedergeschrieben, denn als ich anfing, dieses Thema zu studieren, wurde das ein sehr überwältigendes Studium. Lass es mich ziemlich deutlich machen. Als ich anfing, die Bibel zu studieren, benutzte ich die NIV als meine erste Bibel, bis diese Bibel schließlich unbrauchbar wurde, weil sie buchstäblich auseinanderfiel. Vor allem die Kapitel, die ich sehr oft studierte. Ich habe meine erste NIV sogar mitgebracht. Hier ist sie. Das ist meine erste NIV-Bibel. Ledergebunden, eine sehr schöne handliche Bibel. Vieles ist markiert. Wenn ich zu den letzten Kapiteln gehe, wo es sehr wichtig wird, kannst du sehen, Martin, dass es sehr abgegriffen und am Auseinanderfallen ist. Wenn ich sie schütteln würde, würde wahrscheinlich die Hälfte davon herausfallen, wie du sehen kannst.
Anscheinend hast du dich viel mit der Offenbarung beschäftigt.
Ja, Martin, ich weiß gar nicht, warum das Buch so eine Faszination auf mich ausübte.
Ist es nicht ein versiegeltes Buch?
So sagen es einige. Du kannst sehen, dass es auseinanderfällt. Es war buchstäblich nicht mehr zu gebrauchen. Dann bekam ich wieder eine NIV, die gleiche wie diese hier. Die überstand den Ansturm auch nicht. Schließlich stieg ich von der NIV zu New King James. Und je mehr ich studierte, brachte mich das schließlich zur New King James Version. Ich hatte ein paar davon. Ich benutzte auch Studienbibelausgaben. Einige mit Anmerkungen vom Geist der Weissagungen. Das ist jetzt meine ohne Anmerkung, sodass ich einfach das lesen kann, was die Bibel sagt und keine Zeit damit verbringen muss, was andere Leute sagen. Einfach darüber nachgrübeln, was Gott sagt. Ich möchte gerne wissen, was Gott sagt. Das ist die Bibel, die ich momentan benutze.
So, this is the Bible that I use at the moment.
Und im Grunde graduierte ich von der einen zur anderen und schließlich zu dieser Bibel in englischer Sprache. Ich lese die Bibel natürlich auch auf Deutsch und auf Afrikaans.
Das ist vielleicht wichtig. Ich möchte mich da kurz einbringen und etwas klarstellen. Es gibt Menschen, die sehr leidenschaftlich allein die King James anerkennen.
Ja.
Ich verstehe das. Denn persönlich, und ich denke, du stimmst mir zu, da du jetzt auch eine King James-Ausgabe nutzt, dass es die beste englische Version der Bibel und das wahre Wort ist, das man finden kann. Es gibt jedoch einige Worte, keine Lehren, sondern Worte, die nicht vollständig korrekt übersetzt wurden.
Du musst verstehen, dass es nicht von der Übersetzung abhängt, die du liest, sondern es hängt von den Manuskripten ab, von denen die Übersetzung stammt. Einige dieser Wörter sind schwierige Wörter.
Definitiv.
Einige dieser Wörter in diesem alten Dokument findet man nicht mehr im allgemeinen Sprachgebrauch, weil die Sprache sich verändert hat. Sogar die Übersetzer der King James Version hatten einige Probleme mit einigen bestimmten Worten. Besonders wenn es um Tiere geht. Auf welche Tiere bezogen sie sich in 3. Mose? Es sind eine Reihe von Variationen möglich. Und die King James traf es nicht immer ganz korrekt. Sie erwähnt beispielsweise Einhörner. Wir wissen, dass es so etwas wie ein Einhorn nicht gibt. Die modernen Übersetzungen mögen ein besseres Wort dafür haben und Wildochse sagen. Macht das die modernen Übersetzungen zu einer besseren Übersetzung, wenn es die Lehre völlig verdreht?
Das wollte ich klarstellen. Wenn ich jetzt sage, wie ich es in einer früheren Folge erwähnt hatte, dass die King James Bibel nicht unfehlbar ist, dann meinte ich damit, dass es bestimmte Wörter gibt, die so übersetzt wurden, die in ihrem Ausdruck nicht 100% korrekt sind. Doch es gibt deswegen keinerlei lehrtechnische Probleme in der King James Bibel. Es ist das Wort Gottes. Und der Grund, warum ich sage, dass es schwierig ist zu sagen, dass nur die King James die einzige ist, sind Sprachen. Denn ich spreche Afrikaans. Also habe ich jetzt eine Bibel auf Afrikaans. Genau genommen zwei. Die eine ist eine Übersetzung, die 1933 und 1953 vom Textus Receptus angefertigt wurde. Sie heißt O-Vertalung.
Was alte Übersetzung bedeutet.
Ja, alte Übersetzung. Das ist genau dasselbe wie die King James. Vielleicht auch mit einem Wort oder Ja, das nicht völlig richtig ist.
Ganz genau. Und vielleicht besser übersetzt werden könnte.
Ja.
Aber lehrtechnisch ist sie solide.
Dann gibt es eine von 1983. Sie heißt die neue Übersetzung. Die Nieuwe Vertaling. Das wird ein völliger Albtraum. Die Verse, sie ist fast das gleiche wie die NIV.
Ja. Denn diese Bibel basiert nicht mehr auf dem Textus Receptus, sondern auf dem Text von Westcott und Hort, der sich als erste Referenz auf den Sinaiticus und den Vatikanus gründet und dann natürlich wie Newstall Ayland und die United Bible Society es zusammenstellen. Und diese Bibeln, die sich auf diese Manuskripte gründen, werden vom römischen Katholizismus unterstützt, während die, die sich auf den Textus Receptus gründen, diese Unterstützung nicht genießen.
Siehst du, das macht den Unterschied. All die neuen Übersetzungen, die von diesen Manuskripten übersetzt werden, müssen nach meinem Verständnis sofort von Rom gebilligt werden. Denn das sind die Manuskripte, die gebilligt wurden.
Hast du noch eine andere Bibel da?
Nein, ich habe noch eine, die gerade erst herauskam. Die direkte Übersetzung von 2020.
Aber welches Manuskript liegt dir zugrunde, Martin?
Es ist das gleiche wie diese hier. Wenn du hineinschaust, welche Verse ausgelassen wurden, welche Veränderungen in der neuen Übersetzung von 1983 gemacht wurden, hast du in der von 2020 die gleichen Probleme.
Die Worte mögen moderner und die Grammatik ein bisschen unterschiedlich sein, aber es gründet sich immer noch auf diese Manuskripte, die man in Abfalleimern fand und denen sich Tausende von Änderungen finden.
Dazu kommt noch etwas. Wir verstehen nicht, nun zumindest ich kann weder Griechisch noch Hebräisch lesen, aber zumindest weiß ich, dass der Textus Receptus, der Mehrheitstext, die richtigen Manuskripte sind. Wenn ich jetzt also eine Bibel auf Englisch oder Afrikaans habe, die aus ihnen übersetzt wurden.
Martin, aber die Kritiker werden dir sagen, dass die Manuskripte, die du erwähnst, nicht die ältesten sind.
Ja.
Die ältesten sind der Sinaiticus und der Vatikanus.
Sie sagen auch, dass der Textus Receptus ein vermischter Text ist.
Ja. Warum sagen sie, dass es ein vermischter Text ist? Nun, weil ihrer verkleinert ist. Wenn wir dem etwas entgegnen wollen, müssen wir sagen, dass ihrer ein geschrumpfter Text ist.
Stimmt.
Es ist die gleiche Argumentation. Eigentlich geschieht da etwas ganz Einfaches. Der Textus Receptus enthält viele Wiederholungen. Nun, jeder gute Lehrer und der größte Lehrer, den es jemals gab, war doch Jesus Christus, stimmt's?
Ja.
Und er ist das Wort. Jeder gute Lehrer weiß, wenn er eine Sache rüberbringen will, muss er es wiederholen. Auf verschiedene Weise. Wiederholung ist die Methode, wie wir lernen. Ich weiß das. Ich war Dozent an der Universität. Wenn ich meine Vorlesungen zu einem bestimmten Thema hielt, etwas erklärte und sah, wie in den Köpfen der Studenten ein Licht aufging, aber noch diesen starren, ratlosen Ausdruck auf anderen Gesichtern sah, wusste ich, dass einige es erfasst hatten, aber andere noch nicht. Richtig? Jeder Lehrer, der sein Geld wert ist, sollte seine Studenten studieren, um zu sehen, ob sein Thema rübergekommen ist. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Dozenten, der vorne steht und trocken seine Zeilen wiederholt, ganz unabhängig davon, ob die Zuhörer es verstehen oder nicht. Das ist todlangweilig. Man könnte genauso gut aufstehen, heimgehen und ein Buch lesen.
Jetzt kann ich nachvollziehen, warum wir das nochmal machen.
Ja.
Denn wir haben wieder bemerkt, dass einige Leute entweder nicht verstehen, was wir sagen, oder es falsch interpretieren.
Ja. Probieren geht immer über Studieren. Wenn man also sieht, dass die Studenten es nicht verstehen, wiederholt man es auf eine andere Weise. Wenn man dann sieht, dass einige es verstehen, aber andere es immer noch nicht verstehen, wiederholt man es auf eine wieder andere Weise. Manchmal, wenn die Sache einfach nicht ankommt, muss man die Sache in ein Gleichnis verändern und daraus eine Geschichte machen, die sie nachvollziehen können, und dann werden sie es verstehen. So funktioniert Unterrichten. Wenn man die Bibel als Ganz betrachtet oder das Alte Testament herausgreift, nutzt das Alte Testament etwas, das wir Parallelismus nennen. Hebräischer Parallelismus. Anders gesagt, drückt die Bibel es auf eine Weise aus und wiederholt die gleiche Sache auf eine andere Weise. Das macht einen guten Lehrer aus. Dann ist die Bibel, wie schon besprochen, auch ein juristisches Dokument. So ein Rechtsdokument braucht mehr als einen Zeugen. Und so findet man viele Wiederholungen. Diese sehr intellektuellen Menschen sagen, wir brauchen diese Wiederholung nicht. Wir nehmen sie heraus. Denn all diese unnötigen Wiederholungen machen daraus einen vermischten Text. Während das Entfernen all der Wiederholungen ihn zu einem geschrumpften Text macht. Und die Frage stellt sich, welche davon ist jetzt richtig? Wenn man einige dieser Wiederholungen herausnimmt, zerstört man interessanterweise auch chiastische Strukturen. In den Text eingebaut gibt es diese chiastischen Strukturen, die zentrale Punkte hervorheben, die wichtig sind. Wenn man diesen Punkt nicht erfasst, hat man die Kernaussage verloren. Wenn man durch das Buch Offenbarung oder irgendeines geht.
Ja, wie du sagtest, wenn man die Offenbarung nicht auch chiastisch studiert, studiert man es umgedreht.
Und man wird total verwirrt. Kein Wunder, dass sie sagen, dass es ein versiegeltes Buch ist. Wir haben schon einige der Veränderungen gesehen.
Deswegen möchte ich noch einmal darauf zurückkommen. Wir, zumindest ich, kann weder Hebräisch noch Griechisch lesen.
Bevor du weitermachst, der Geist der Weissagung sagt eindeutig, dass wir das nicht brauchen. Es kann für einige notwendig sein, aber es wird bei einigen mehr Verwirrung stiften, als nötig wäre. Und Tyndale sagte, dass einer hinter dem Pflug mehr verstehen kann, als viele dieser großen gelehrten Männer, einfach indem er das Wort so nimmt, wie es dasteht.
Das ist wahr. Deshalb möchte ich einfach sagen, wenn wir sagen wollten, dass die King James Bibel das einzig wahre Wort Gottes wäre, was wäre dann mit Leuten, die kein Englisch können? Das wäre für sie genauso wie für mich, der ich weder Griechisch noch Hebräisch kann.
Stimmt.
Deshalb hat Gott in jeder Sprache, Deutsch, Rumänisch, Afrikaans, so wie es der Geist der Weissagung sagt, sein Wort bewahrt. Sein wahres Wort.
Hast du mich auf Afrikaans predigen hören?
Ja.
Hast du mich auf Deutsch predigen hören?
Ja.
Welche Bibel werde ich da verwenden? Werde ich die King James verwenden? Nein, ich verwende die alte Übersetzung auf Afrikaans oder ich nehme die King James Version. Früher hätte ich vielleicht die NIV genommen. Oder ich hätte die New King James Version genommen, aber das ist wie bei einem Kind, das ein Dreirad bekommt. Und es freut sich riesig über sein Dreirad. Aber sobald es seinem Dreirad entwachsen und auf ein Zweirad umgestiegen ist, ist es nicht einfach, es zu überreden, wieder sein Dreirad zu nehmen.
Weißt du, wie es für mich leichter wurde? Je mehr man den Geist der Weissagung liest. Denn die Lehrthemen, über die sie immer spricht, werden mit dem wahren Wort Gottes übereinstimmen. Wenn man dann irgendeine Übersetzung liest und die nicht damit übereinstimmt, weiß man, dass hier etwas falsch ist.
Warum sage ich, dass ich es schwierig finde, heute die neuen Übersetzungen zu nehmen? Denn man sieht ja, dass ich sicherlich auch die anderen Versionen gelesen habe.
Ja, kann ich kurz reingrätschen? Manchmal ist es das Gefühl, weil deine Großmutter oder dein Großvater dir diese Übersetzung gaben, eine neue Übersetzung. Behalte sie doch, wirf sie nicht weg. Aber wenn du das wahre Wort lesen willst, nimm es als Referenz.
Dann nimm es zum Nachschlagen. Wenn man sich die allerneuesten ansieht, die gerade auf Afrikaans herauskam, die 2020, richtig?
Die direkte Übersetzung.
Die 2020 Direct Translation heißt es nicht in dieser Bibel, dass die himmlischen Wesen Beziehungen, sexuelle Beziehungen mit der Menschheit hatten und dass daher diese Ungläubigen kamen?
Ja, die Riesen.
Das ist absoluter Unsinn.
Ja.
Aber es steht da drin. Nur weil die Sprache modern und ansprechend sein mag, aber wenn der Inhalt und die Lehre eine Menge Unsinn ist, kann man es dann als das Wort Gottes ansehen?
Leider muss man Nein sagen. Das kann man nicht als Wort Gottes ansehen.
Wenn es also zur Wahrheit kommt, dein Wort ist Wahrheit, geht es nicht darum, ob jetzt die Übersetzung dieses bestimmten Tieres korrekt ist. Wenn es darum geht, was es aussagt, was es über die Lehren aussagt, bezüglich dessen, was ich glauben soll, wenn die eine jetzt das sagt und die andere etwas anderes, muss es zwei Quellen geben. Es kann nur eine richtig sein, die andere muss falsch sein, stimmt's? Darum geht es. Lass uns ein paar Beispiele dafür ansehen. Martin, ich habe ein Schriftstück zusammengestellt. Lass mich eines ganz deutlich machen. Dieses Dokument habe ich für mich angefertigt. Als ich diese Dinge beim Bibelstudium entdeckt hatte, fing es an, etwas in mir zu bewirken. Wenn die New King James über Jesus Christus als den Sohn spricht, bezeichnet die New King James ihn als den Knecht, der Knecht Gottes und nicht mehr der Sohn Gottes. Wenn man das irgendwann zum 20. oder 30. Mal liest, fängt es an, dich zu irritieren. Irgendwann irritiert es dich so sehr, dass du dieses Buch zur Seite legst und dir das Richtige besorgst. Jetzt muss man sich an die alten Worte thee, thine, thou gewöhnen. Wir hatten einen ganzen Vortrag darüber.
Und lass es mich frei heraus sagen, für jemanden, dessen erste Sprache nicht Englisch ist, ist es noch schwieriger. Aber der Heilige Geist hilft dir, wenn du anfängst, es zu studieren. Anfangs konnte ich die King James nicht lesen und verstehen. Es brauchte Zeit. Man muss mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, den Geist der Weissagung lesen und dann wird es einfacher.
Das Interessante an der King James Bibel ist, dass sie selbsterklärend ist, denn sie enthält den hebräischen Parallelismus. Sie drückt etwas auf eine Weise aus, was man nicht versteht, aber im nächsten Satz wird es erklärt. Wenn man diese Wiederholungen entfernt, dann steckt man in großen Schwierigkeiten. Sogar was die Sprache anbelangt, worüber wir zu einem späteren Zeitpunkt noch sprechen werden. Aber zuerst wollen wir uns einige der Veränderungen betrachten. Dieses Dokument stellte ich für mich selbst zusammen. Es ist einfach eine Zusammenfassung und etwas kryptisch geschrieben. Es war nicht zur Veröffentlichung gedacht und ist nicht für den allgemeinen Gebrauch. Aber wir können es als Anhang anfügen, damit man es sich ansehen kann. Es kann Rechtschreibfehler enthalten. Es war eben nur für mich. Aber ich mache es zugänglich und man kann es sich ansehen.
Kann ich das klarstellen? Das ist so, wie wenn man etwas studiert und nebenbei ein paar Notizen auf ein Blatt Papier kritzelt. So hast du das mit diesem Dokument gemacht.
Richtig, und schließlich habe ich das dann zusammengefasst. Martin, nur damit die Leute einmal das Ausmaß dessen sehen können, was da passiert, wie viele Veränderungen es gibt und wie viele Unterschiede zwischen einer direkten Übersetzung, die auf dem Textus Receptus beruht, und einer dynamisch äquivalenten des alexandrinischen Textes bestehen. Einfach, dass man das sieht, wollen wir uns ein paar Punkte aus diesem Dokument ansehen. Wie ich schon sagte, das ist einfach eine Zusammenfassung, etwas kryptisch geschrieben, aber es gibt einen Überblick über diese Gesamtsituation. Ich nannte es die Bibel und Bibelübersetzungen, eine Zusammenfassung der Veränderungen. Es gibt dazu eine kleine Einführung. Die Septuaginta wird erwähnt, die wir schon öfters angesprochen haben. Die Septuaginta wurde ungefähr im Jahr 285 vor Christus für die Bibliothek in Alexandria angefertigt. Die Vulgata, eine lateinische Übersetzung, wurde 383 bis 405 nach Christus erstellt. Das Alte Testament wurde zwischen 1500 bis 400 vor Christus geschrieben. Wir sehen also den zeitlichen Unterschied zu dem, was wir in der alexandrinischen Bibliothek und in der Vulgata finden. Der Kanon des Alten Testaments wurde in der Zeit Esras fertiggestellt. Und auch die Daten für das Neue Testament werden erwähnt, mehr oder weniger, als diese bestimmten Briefe des Neuen Testaments geschrieben wurden. Weißt du, was interessant ist, Martin? Die Apokryphen des Alten Testaments, die zusätzliche Dokumente sind, die der Katholizismus liebend gerne in ihre Bibeln hineinnimmt. Sie wurden immer erst geschrieben, nachdem der Kanon schon fertiggestellt war. Beim Neuen Testament ist es genauso. Das Neue Testament war schon vollständig und auch die neutestamentlichen apokryphischen Schriften tauchten erst viel später auf. Die Apokryphen wurden im Konzil zu Trient von der katholischen Kirche für kanonisch erklärt. Sie erklärten, jeder, der all diese Bücher und jeden Teil davon nicht als heilig und kanonisch annimmt, so wie es in der katholischen Kirche gemeinhin gelesen werden und in der alten lateinischen Vulgata enthalten ist, oder bewusst und absichtlich die besagten Traditionen verachtet, der sei verflucht. Das war bei der vierten Sitzung des Konzils zu Trient. Die Protestanten nahmen die Apokryphen nie hinein. Anfangs dachten sie darüber nach und man findet noch alte King-James-Bibeln, die Apokryphen enthalten. Aber sobald die protestantische Welt erkannte, worum es darin geht, wurden sie vollständig entfernt. Und natürlich ist es offensichtlich, warum sie nicht dazugehören sollten. Wenn man Tobias, ein Buch der Apokryphen, hernimmt, lehrt es die Kunst des Verzauberns, was in Markus 16, Vers 17 und Apostelgeschichte getadelt wird. Es lehrt in Tobias 12, Vers 8 und 9 Werke, was von Petrus getadelt wird. Es lehrt Gebete für die Toten, beispielsweise in 2. Makkabäer, was in der Bibel getadelt wird. Es widerspricht der Bibel. Und wenn es ein Widerspruch ist, kann es nicht die gleiche Quelle haben. So einfach ist das. Wir müssen das alles nicht durchgehen. Dann gibt es hier ein kleines Studium, wie Gott sein Wort weitergab. In einigen Fällen war es die Stimme Gottes, Engel, Propheten, Träume und so weiter, wie man die Bibel lesen sollte, was über die Bibel gesagt wird und das Studium durch Wiederholung. Das sagt uns die Bibel in groben Zügen. Das ist einfach eine kleine, kurze Zusammenfassung. Lass uns nur die New King James betrachten, die als die Bibel, die man benutzen sollte, angepriesen wird, weil sie die sogenannten archaischen Sprache der King James ersetzt. Die New King James lässt Worte und Begriffe aus, das Wort Herr 66 Mal, das Wort Gott 51 Mal, das Wort Himmel 50 Mal, den Begriff Tut Buße 44 Mal und das Wort Blut, das sehr wichtig ist, 23 Mal. Den Begriff Neues Testament, wie im Bund des Neuen Testamentes, im Blut beispielsweise vollständig. Das Wort Verdammnis ist völlig entfernt worden. Der Textus Receptus wird 1200 Mal ignoriert. Das hebräische Ben Chayayim, das die King James verwendet, wird durch Ben Ashers Altes Testament ersetzt, was eine Reihe von Problemen schafft. Eine Reihe von Dingen, die wichtig sind, wird in diesem kleinen Abschnitt erwähnt. Das soll einfach den Ernst der Lage zeigen. Andere neue Übersetzungen: betroffene Verse in der New American Standard Version, 909 Verse. Das ist eine Menge. In der Revised Version sind 788 Verse betroffen. In der New World Translation 767. In der NIV 695. In der Good News 614 Verse. In der Amplified 421. Und in der alten Bibel der Zeugen Jehovas 120 Verse. Es ist interessant. Als damals die alte Bibel der Zeugen Jehovas mit 120 betroffenen Versen herauskam, gab es einen riesigen Aufschrei. Schau dir die New American Standard Version mit 909 betroffenen Versen an. Und niemand sagt ein Wort. Ergibt das einen Sinn, Martin?
Nein.
Die NIV entfernt auch Wörter. Herr 39 Mal, Jesus 87 Mal, Christus 52 Mal. Und 617 Worte Jesu.
Wenn Jesus aber das Wort ist und man nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, ist es ganz schön ernst, wenn 617 Worte Jesu entfernt werden.
Ja, das ist eine ernste Sache. Dann spreche ich etwas über den Text von Westcott und Hort und worauf er basiert, nämlich auf den Vatikanus und dem Sinaiticus. Diese Handschriften, die man in der Wüste und in der Bibliothek des Vatikan fand. Wenn uns doch der Geist der Weissagung sagt, dass sie nicht die Wächter von Gottes Wort waren. Martin, es gab sogar zur Zeit der Apostel Versuche, Gottes Wort zu korrumpieren. Das lesen wir zum Beispiel in 2. Korinther 2, Vers 17. Konstantin bestellte eine ökumenische Bibel und Eusebius, ein Anhänger von Origenes, leitete die Aufgabe. 50 Kopien wurden angefertigt und der Vatikanus und Sinaiticus sind wahrscheinlich erhalten gebliebene Kopien. Und wir wissen, dass Eusebius ein ökumenischer Bischof war. Die Vatikanus-Handschrift wurde 1481 in der Bibliothek des Vatikan entdeckt. Und die Sinaiticus wurde 1844 entdeckt. Auf diesen beiden Handschriften beruht im Grunde alles, was in den neuen Übersetzungen steht. Es sei angemerkt, dass große Teile vom ersten Buch Mose und Offenbarung fehlen. Sie verlassen sich dann auf ein paar Minuskeln und Majuskeln, die sie gefunden haben, die noch das Buch Offenbarung enthalten. Aber sie fügen nur diese aus Alexandrien hinzu und nicht die große Wolke an Zeugen, die man als Alternative hätte. Das ist alles sehr interessant. Lass uns ein paar der Veränderungen betrachten, um den Ernst der Lage einschätzen zu können. Wenn man sich die Verse in der Bibel ansieht, die entfernt wurden, Matthäus 12, Vers 47, 17, 21, 18, Vers 11, in Markus fehlen Verse, in Lukas, in Johannes, Apostelgeschichte, Römer, Jakobus. Lass uns Verse betrachten, die allein im Neuen Testament weggenommen wurden. Einmal die Verse, die völlig entfernt wurden oder die zwar noch drinstehen, aber durch die Fußnote entfernt wurden. Das heißt, dass die Fußnote sagt, das war wahrscheinlich nicht im Original. Sie sehen also Zweifel am Wort Gottes.
Stimmt.
Wer ist der Allererste, der gern Zweifel am Wort Gottes sät? Sollte Gott das wirklich gesagt haben?
Ganz genau, Satan.
Satan macht so etwas. Sehen wir es uns an. Wenn man die NIV, NASV, New King James, die Revised Standard Version, die NRSV, die NCV und LIV und so weiter nimmt, sieht man, was durch die Fußnote oder im Text entfernt wurde. Man sieht eine ganze Reihe von Versen Matthäus, Markus und Lukas. T steht für im Text entfernt und F für die Fußnote. Das ist eine umfangreiche Liste. Lass es mich einfach runterscrollen. Lukas, Johannes, Apostelgeschichte. Sie nehmen nicht nur ganze Verse heraus, sie nehmen auch Teile von Versen heraus. Wenn man sich beispielsweise das Buch Matthäus ansieht, hat man all diese Versteile, die ich hier rechts aufgeschrieben habe und von ihnen ausgelassen werden. Wenn man sie studiert, wird man sehen, dass einige von ihnen unglaublich wichtig sind. In manchen Fällen finden sich im Geist der Weissagung ganze Kapitel über Verse, die ganz fehlen oder über Teile von Versen, die fehlen. Also müssen diese Kapitel auf den Textus Receptus basieren, richtig?
Darum geht es.
Sehen wir sie uns doch an. Matthäus beispielsweise, wobei das keine vollständige Liste ist. Das schrieb ich einfach auf, als ich diese Dinge betrachtete. Wichtige Dinge wie: Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Schau dir das an. Markus, das sind Teile von Versen, die ausgelassen wurden. Das ist ziemlich umfangreich. Man kann sehen, dass das Problem weit reicht. Es ist kein kleines Problem.
So ist es. Wenn man es sich so betrachtet, dann eröffnet das eine neue Perspektive.
Schau dir beispielsweise den Römerbrief an, 11, Vers 6. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Ich denke doch wichtige Teile. Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, Timotheus. Das ist nur das, was ich aufgeschrieben habe. 300 Bibelverse, die in den 7 beliebtesten Bibelübersetzungen verändert wurden. Hier sind sie, man kann sie sich ansehen. Einmal, was verändert wurde und in welchen es verändert wurde. Es ist interessant, dass nicht alle der modernen Versionen das Gleiche verändern. Man hat also eine bunte Mischung. Bei einigen hat man dies verändert, bei anderen jenes. Bei einigen wurde dies ausgelassen, bei anderen nicht. Also kann man sagen, ja, aber hier steht es doch. Aber sehr oft ist der zweite Zeuge entfernt. Dadurch ist es kein Rechtsdokument mehr. Wenn man sich die Veränderungen betrachtet, kann man hier Matthäus sehen. Das ist schon eine umfangreiche Liste. Immer weiter, ausgelassene Verse, veränderte Verse. Das sind nicht mehr die gleichen Manuskripte. Es ist nicht mehr das gleiche Buch.
Kann man es also noch das vollständige Wort Gottes nennen?
Nun, wenn der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht, dann liegt ja ein ernstes Problem vor mit all den fehlenden Worten. Wobei es eine Sache ist, Verse zu entfernen und gewisse Abschnitte zu ersetzen. Aber wenn man die Bedeutung verändert, wird es wirklich problematisch. Ist das jetzt eine geringfügige Veränderung oder doch massiv? Hier eine Liste von Versen, die Gottes Namen oder den Namen Jesu entfernt haben. Allein in Matthäus. Sieh dir die ganzen Erwähnungen von Jesus an, die in den verschiedenen Versen entfernt wurden. Warum sollte das jemand tun wollen?
Wer versucht hier, Jesus loszuwerden? Doch offensichtlich der Feind.
So muss es wohl sein. Sieh es dir in Markus an. Sohn von Gott, Jesus. Also, das ist doch unglaublich. In Johannes, schau dir das an. Apostelgeschichte, Römer, Korinther, Galater, Epheser. Das ist doch beträchtlich, oder? Das ist unfassbar. Das ist sehr wichtig. Liste von Versen, die die Bedeutung verändern. Sobald man anfängt, sich an der Bedeutung schaffen zu machen, hat man doch ein ernstes Problem, stimmt's?
Genau.
Beispielsweise, wenn du auf deinen Bruder zornig bist, dann steht man in der Gefahr des Höllenfeuers. Die King James, wie die Schlachter sagen, wer ohne Ursache zürnt, sonst würde ja keiner in den Himmel kommen. Das ist eine ganz wichtige Veränderung. Das verändert die ganze Bedeutung dieses Themas. Ich werde darauf nicht detaillierter eingehen, aber Jesus wird beispielsweise zum Lügner gemacht. Ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest. Im Gegensatz zu, ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf. Da besteht ein großer Unterschied.
Ein großer Unterschied.
Hier, Markus, sie erklären dir, Martin, dass diese Unterschiede nicht wirklich eine Rolle spielen, weil du ja kein Textwissenschaftler bist. Sag mal, musst du ein Textwissenschaftler sein, um zu sehen, dass zwei Verse unterschiedliche Dinge aussagen?
Genau da liegt das Problem. Man braucht ja beim Bibelstudium auch Logik.
Wenn es nicht logisch ist, was für einen Sinn hat es dann? Es gibt schon gewisse Dinge, die man nicht verstehen kann.
Weil die Gott betreffen.
Ja.
Da kommt dein Glaube hinzu.
Ja, man kann nicht begreifen, woher Gott kommt. Alles, was man von seinem Namen her verstehen kann, ist, dass er ist.
Ja.
Wie weiß ich, dass er ist? Nun, ich bin, also ist er.
So ist es.
Ich kann von den gemachten Dingen her verstehen, dass es jemanden geben muss, der sie gemacht hat. Es gibt Dinge, die für den menschlichen Verstand unbegreiflich sind. Aber was die eindeutige Logik dessen betrifft, was dargelegt wird, kann man doch keinen Widerspruch haben.
Auch bei dem Teil, bei dem du Glauben haben musst.
Ja.
Sobald dein Glaube feststeht, kann der Rest logisch eingefügt werden. Wenn Gott der große Schöpfer ist und man daran glaubt, wie in 1. Mose 1, dass er alles schuf, dann ist es einfach, es ist logisch, dass er es schuf.
Wenn man sich all die Veränderungen ansieht, lass mich kurz zurückkommen und Veränderungen zeigen, die tatsächlich die Bedeutung verändern. Das ist bei Matthäus sehr beachtlich. Und bei Markus, bei Lukas und bei Johannes, in Apostelgeschichte, im Römerbrief, in den Korintherbriefen, in Galater, in Epheser, in Timotheus, in Hebräer und Jakobus, in den Petrusbriefen, im Buch Offenbarung. Ist das ein wichtiges Thema, Martin? Hättest du gerne so viele Veränderungen, dass du dich zwischen zwei Bedeutungen entscheiden musst? Bei so vielen Versen allein schon im Buch Offenbarung. Und das gilt auch für das Alte Testament, weil es auch davon abhängt, worauf es sich beispielsweise im Alten Testament genau bezieht. Das ist also wirklich eine sehr ernste Sache. Das Dokument ist keineswegs vollständig. Es gibt auch viele Bücher zu diesem Thema. Entscheide selbst, wäre mein Vorschlag. Lass uns ein paar Verse ansehen. Hier haben wir ein paar konkrete Beispiele für Veränderungen in modernen Bibelübersetzungen. Gehen wir zur Apostelgeschichte 2, Vers 30. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinen Thron sitze, sagt Schlachter und King James. Lesen wir es in der NIV oder Elberfelder. Man sieht gleich, dass es kürzer ist. Es ist ein geschrumpfter Text. Der oben ist kein vermischter Text. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen. Diese erbärmliche Veränderung basiert auf dem Zeugnis des Sinaiticus, des Vatikanus und vier weitere Handschriften. Martin, einer seiner Nachkommen auf seinen Thron. Könnte das nicht irgendjemand sein? Hä? Bezieht sich das nicht auf Salomon?
Schon.
Aber dem Fleisch nach würde er den Christus erwecken, damit er auf seinem Thron sitze. Ist das nicht wichtig? Das ist eine bejammernswerte Veränderung. Wer würde denn noch das Dreirad nehmen wollen, wenn er das Fahrrad entdeckt hat? Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Wenn man jetzt in den Krieg zieht. Ach übrigens, ist die Bibel eine Kriegswaffe?
Ja, es ist ein Schwert.
Ja, es ist ein Schwert, das Schwert des Geistes. Modern gesprochen wäre die King James eine Langstreckenrakete im Gegensatz zu einer Wasserpistole hier unten. Denn wir sprechen von einem der Nachkommen. Ich kriege schon wieder die Wut. Ich sollte mich etwas beruhigen.
Sie werten Gott völlig ab.
Hier ist ein weiteres Beispiel. 1. Timotheus 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Steckt in diesem Vers nicht Power? Die NIV: Ohne alle Frage ist das Geheimnis der Gottesfurcht groß. Er erschien in einem Körper. Wer ist er, Martin? Bist du auch in einem Körper erschienen oder bist du ein Geist?
Nein, in einem Körper erschienen.
Okay. Bestätigt vom Geist, gesehen von den Engeln, verkündet unter den Heiden, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Die Wiedergabe in der NIV, dass er in einem Körper erschien, lässt viel Raum für gnostisches, römisches, katholisches Verständnis. In 1. Johannes 4, Vers 3 lässt die NIV auch den Ausdruck im Fleisch weg, wie sie es auch in Apostelgeschichte 2, Vers 30 machen. Damit folgen sie wieder dem Text von Nestle Aland. Das ist ein Trend, Martin. Hier ist ein anderer wichtiger Vers, der sich mit der Gerechtigkeit durch Glauben gegenüber Werksgerechtigkeit befasst. Offenbarung 19, Vers 8. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. King James und Schlachter. Die neue King James oder Elberfelder. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidet in feine Leinwand, glänzend, rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Martin, das ist römisch-katholische Lehre.
Ja, Werke.
Die NIV sagt, und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in feine Leinwand, glänzend und rein. Feine Leinwand steht für die gerechten Taten von Gottes heiligem Volk. Das ist wie wenn man von einem Fahrrad auf ein Dreirad und dann auf ein Dreirad mit platten Reifen umsteigt. Es ist einfach nicht zu fassen. Die ganze Lehre ist verändert. Denn die Bibel ist ganz eindeutig, was die Gerechtigkeit betrifft. All unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid.
Wer ist also die Gerechtigkeit der Heiligen? Doch Christus.
Christus. Das ist eine völlige Veränderung der Lehre. Es ist eine beklagenswerte Veränderung der Lehre und basiert auf dem Konzil zu Trient. Wenn man zu 1. Mose 22, Vers 8 geht, sagt die King James, und Abraham sprach, mein Sohn, Gott selbst wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen. So gingen die beiden miteinander. Die New King James verändert das zu, und Abraham sprach, mein Sohn, Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer für sich selbst ausersehen. So gingen die beiden miteinander. Martin, das ist eine völlig andere Lehre. Gott braucht jetzt ein Lamm, das für ihn selbst geopfert wird? Apostelgeschichte 3, Vers 13 lautet in der King James, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Sohn Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Die New King James macht daraus, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Die New King James macht das immer und immer wieder. Hat seinen Sohn verherrlicht. Das ist mein geliebter Knecht. Sagte er das so?
Nein.
Nein. Das ist mein geliebter Sohn. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus. Das sind die Veränderungen, die es für mich so ungenießbar machen, diese Version zu lesen.
Ich pflichte dir bei.
Obwohl ich sie früher studiert hatte.
Ja, mir ging es mit der Bibel auf Afrikaans genauso. Als ich diese Dinge sah, machte ich auch hinten in meiner Bibel eine ganze Liste, in der ich die alten und neuen Ausgaben auf Afrikaans verglich. Und man findet das gleiche Problem.
Oder werfen wir einen Blick auf Hebräer 2, Vers 16. Denn er nahm wahrlich nicht die Natur der Engel an sich, sondern er nahm den Samen Abrahams an sich. Das ist so unvergleichlich. Die New King James sagt, denn er erweist ja nicht Engeln Hilfe, sondern er erweist dem Samen Abrahams Hilfe. Oder die NIV. Es sind sicherlich die Kinder Abrahams, denen er hilft. Er hilft nicht den Engeln. Martin, das ist so ein Zerrbild.
Also, da muss man doch logisch mitdenken.
Das ist erbärmlich. Es tut mir leid, aber das ist jämmerlich.
Ja, so ist es.
Kam Gott, Jesus Christus, Michael, dem Engel Gabriel zu Hilfe, als er dieser mit dem Teufel stritt,
ja,
bezüglich der Information, die an Daniel weitergegeben werden sollte? Es ergibt nicht einmal einen Sinn, etwas derartiges hinzuschreiben. Wie sieht es mit der Vergebung aus, Martin? Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euch auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Die NIV sagt, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt ihnen. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Sünden vergibt. Und in Vers 26 lassen sie aus. Es ist ein vermischter Text, Martin. Denn an anderer Stelle sagt es, dass in der NIV tatsächlich was beweist, dass die New King James Version ein zusammengeführter oder vermischter Text ist. Was ist mit Wiederholungen? Ein guter Lehrer verwendet Wiederholungen.
Genau.
Und wenn man die Wiederholungen herausnimmt, etwa aus dem Epanodos von Offenbarung, Kapitel 1, dann hat man die ganze chiastische Struktur zerstört. Sie sind so clever, ich bin das Alpha und das Omega herauszunehmen. Wenn es wiederholt wird, dann ist es ganz offensichtlich ein zusammengeführter Text. Ich frage mich, wie diese Leute manchmal denken. Das sind nur ein paar Beispiele für die entstandenen Veränderungen. Die von mir gezeigte Liste über Veränderungen, die die Bedeutungen ändern, ist ziemlich umfangreich. Wir haben ja nur ein paar davon herausgegriffen und gefragt, ob es das Gleiche aussagt oder nicht. Wir werden uns damit noch etwas näher befassen.
Ja, denn man kann nicht alles auf einmal bringen. Es ist so eine Fülle an Informationen. Deshalb packen wir auch nicht alles in eine Folge.
Ja, stimmt. Was für mich sehr wichtig ist und für dich wahrscheinlich auch, ist doch, wie die modernen Versionen die Lehre beeinflussen, die uns als Denomination so teuer ist. Und wenn die Lehre nicht von den modernen Übersetzungen gestützt wird, muss ich doch zu dem Schluss kommen, dass wir entweder die falschen Lehren oder die falschen Handschriften haben, wenn diese nicht die Lehre unterstützen, stimmt's?
Richtig.
Lass uns noch eine Folge machen, in der wir uns die Auswirkungen auf die Lehre ansehen, die uns so teuer sind. Und ich hoffe, dass dieses Studium von niemandem als Großangriff auf irgendjemanden gesehen wird. Denn das ist ein sensibles, heikles Thema. Man bekommt eine Bibel und gewöhnt sich an sie und liest sie. Weißt du, ich habe diese NIV so sehr verinnerlicht, denn ich habe mehrere von ihnen gelesen, bis ich auf die New King James umgestiegen bin und schließlich auf die King James Bibel. Das wird problematisch, denn einige dieser Verse sind so fest in meinem Kopf verankert.
Ja, und manchmal erinnert man sich an diese Verse und es sind genau genommen gar nicht die richtigen.
Genau. Und wenn ich einen Vers suche, kann ich das Wortlaut nicht finden, denn ich denke noch an jenen und nicht an diesen. Das macht das Leben schon etwas kompliziert.
Vielleicht sollten wir gleich jetzt feststellen, wir werden es bestimmt das nächste Mal wieder sagen. Noch einmal, was wir hier erklären, ist nicht, dass es nur die King James gibt. Aber wir können sagen, dass die zuverlässigste in der englischen Sprache die King James ist.
Ja, wenn man mag, kann man ja die alte Genfer Bibel lesen. Aber dann muss man sich mit Chaucers Englisch herumschlagen, das bedeutend komplizierter ist. Wie wir schon vorher sagten, wenn jemand mit thee, thy, thou, ye kämpft, dann denkt bitte daran, dass das die genaueste Form ist. So wie er beispielsweise zu Nikodemus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Er wendet sich nicht allein an Nikodemus, denn dann hätte es thee geheißen. Je ist die englische Mehrzahl, gilt für jeden und meint ihr. Sobald diese Feinheiten einmal für dich wichtig geworden sind, eröffnet sich eine neue Dimension in der Bibel.
So ist es.
Die Bibel lässt uns auf eine höhere Ebene steigen. Lasst uns nicht auf diese banal weltliche Ebene herabgestuft werden. Gott möchte doch sein Volk nach oben ziehen und nicht auf einen Nenner nach unten befördern. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir das Wort studieren dürfen. Und danke, dass wir Vertrauen haben dürfen, dass dein Wort für uns verfügbar ist. Hilf uns, es zu studieren. Denn dein Wort ist Wahrheit und es lehrt uns, dass dein Sohn Jesus Christus die Wahrheit, der Weg und das Leben ist. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Amen.